In einem kommunistischen Land aufgewachsen, vom Geheimdienst überwacht, bedroht und verfolgt, fand er schließlich Zuflucht in Deutschland. Was ist das für ein Leben, wenn man jederzeit mit dem Schlimmsten rechnen muss? Kann man trotz solcher Bedrohungen Geborgenheit in Gott finden? Heute haben wir die Gelegenheit, diesen Mann und das Geheimnis seiner inneren Stärke kennenzulernen. Du bist im kommunistischen Rumänien aufgewachsen und hast von frühester Kindheit an erlebt, was Unterdrückung, Verfolgung und Diskriminierung bedeuten.
Dieses ständige in der Angst leben müssen, ständig aufpassen müssen, das reichte mir. Ich wollte nicht so leben. Und ich wurde dann auch sehr bald mit der Evolutionstheorie konfrontiert, dann auch mit dem materialistischen Marxismus. Und das klang logisch. Und ich war auch innerlich zwiespältig, weil ich wirklich in Frage gestellt habe, ob es diesen Gott gibt. Ich muss das selber herausfinden. Ich suche diesen Gott höchstwahrscheinlich. Und ich schäme mich, wenn ich darüber nachdenke, dass ich das dachte. Höchstwahrscheinlich werde ich nichts finden. Ich bin zum Chef gegangen und er schaut mich an und er sagt so, ab sofort bist du nicht mehr in dieser Abteilung, sondern du bist in eine andere Abteilung versetzt.
Hast du das auf Gottes Eingreifen zurückgeführt?
Auf dem Heimweg habe ich gesagt, warst du das? Ach was, das war nur ein Zufall. Aber es hat mich nicht mehr losgelassen.
Das war die große Wende in deinem Leben.
Genau.
Deine ganzen Zukunftspläne haben sich geändert.
Ja.
Das Ziel war jetzt nicht mehr Medizin?
Zunächst einmal wusste ich nicht, wie und was, aber ich habe selber die Bibel studiert, habe die Prophetie entdeckt, war fasziniert davon. Und dann habe ich gemerkt, wie schön wäre es, wenn ich das machen würde, was mein Vater tut. Dass ich Menschen, vor allen Dingen jungen Menschen, aber auch überhaupt Menschen helfen möchte, auch so etwas zu erleben, wie ich erlebt habe. Und dann fing ich an, dafür zu beten. Aber menschlich gesehen war es unmöglich.
Menschlich gesehen unmöglich. Aber du hast neue Träume gehabt und dein Leben in Gott geborgen gefühlt. Ne?
Und ich wusste auch nicht, was Gottes Wille ist, ob das nur mein Wunsch ist.
Ja, und das ist wichtig. Gerade so ein Predigerberuf, man ist ja Repressalien ausgesetzt. Du hast ja gesagt, dein Vater wurde mehrmals verhaftet.
Ja.
Das war eine mutige Überlegung.
Ja.
Du warst dann gerade mitten in den Abiturprüfungen, als ein Brief vom Militär mit der Einladung zur Musterung kam. Was hat dieser Brief ausgelöst?
Ja, es sind ja insgesamt seit meiner Bekehrung 3 Jahre vergangen. Und in dieser Zeit habe ich Gottes Willen gesucht. Ich habe in der Bibel entdeckt, dass man beten und fasten kann für etwas. Und ich habe mit meinem Vater sehr viel gesprochen. Er hatte auch große Probleme. Sein Dienst wurde immer mehr eingeschränkt und überwacht. Und ich wusste, die einzige Möglichkeit für mich, Prediger zu werden, wäre im freien Ausland. Wir haben auch Besuch aus dem Westen gehabt, die haben erzählt, wo man überall die theologische Ausbildung machen kann. Aber für mich als jungen Menschen, angehendem Abiturienten, ja, war das unmöglich. Also und für meinen Vater auch. Wir waren Feinde des Systems, so haben sie uns angesehen. Aber ich habe gedacht, Gott ist größer, wenn er will, dann kann er das machen. Ich habe gleichzeitig parallel mein Anatomiebuch auswendig gelernt und mein Chemiebuch und so weiter, weil ich mich für die Aufnahmeprüfung zur Medizin vorbereitete, falls das der Wille Gottes wäre. Ich weiß es nicht.
Also du hast 12 Stunden gearbeitet, abends noch mehrere Stunden Abendschule und...
Ich habe im letzten Schuljahr viel gefehlt in der Arbeit. Das war möglich. Okay. Denn man wurde nicht nach Stunden, sondern Akkord bezahlt, wie viel man geleistet hat. Ja. Und ich habe dann gesagt, ich muss mich auf mein Abitur vorbereiten und die haben das akzeptiert. Und und dann die Frage, was das mit mir gemacht hat. Wir haben schon 2 Jahre vorher einen Antrag gestellt auf ein Besuchervisum nach Österreich, Touristenvisum für 14 Tage. Aber es war uns völlig klar, dass das nicht eine Urlaubsreise ist, sondern das bedeutet, wenn dieses Wunder geschehen würde, das bedeutet, dass Gott will, dass unser Leben sich verändert, dass mein Vater anderswo als Prediger arbeitet und ich als Theologiestudent irgendwo sein kann. Und dann kam die Zeit, Abitur, und dann kommt dieser Brief und ich wusste genau, wenn ich jetzt zur Musterung gehe in 14 Tagen, dann darf ich die nächsten 5 Jahre das Land nicht verlassen.
5 Jahre?
Ja. Ich darf die nächsten 5 Jahre, auch wenn sie mich einberufen haben und ich entlassen bin wieder, ich darf 5 Jahre lang das Land nicht verlassen, nicht mal in das sozialistische Ausland. Mhm. Und da habe ich gesagt, lieber Gott, jetzt hast du nur noch ein paar Tage Zeit, mir zu antworten. Es gab keine Antwort bis dahin.
Also die Antwort war, soll ich Prediger studieren
oder
nicht?
Genau. Oder soll ich mich versuchen, ein Medizinstudium, die Aufnahmeprüfung zu schaffen? Es gab ja sehr viele Anmeldungen, ungefähr 10 auf einen Studienplatz. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung, was passiert. Am Donnerstag habe ich mein Abiturdiplom abgeholt. Dann kam dieses spannende Wochenende, wo ich nur darüber nachdachte, was passiert jetzt. Und am Dienstag war in unserer Post eine schlichte Mitteilung, wir sollen unsere Visas abholen.
Das nahezu Unmögliche ist passiert.
Wir konnten nicht fassen.
Und zur richtigen Zeit.
Ja. Und dann mussten wir zum Passamt nach Türkmenistan. Und dort war es so, dass im vorderen Bereich das Passamt war, wo die Visas verteilt wurden, Pässe ausgehändigt wurden, man durfte keinen Pass bei sich haben normalerweise. Immer abgeben, wenn man im Ausland war, zurück. Mhm. Und im hinteren Bereich dieses Gebäudes war die Securitate und man hörte oft Schreie von Menschen, die von ihnen gefoltert wurden. Mhm. Es war ein furchtbarer Ort.
Ja.
Und wir dachten, wenn wir da erscheinen und ich als junger Typ, dann werden die mich auslachen. Stattdessen haben wir ganz normal unsere Visas bekommen. Und da wusste ich, hier ist ein Wunder geschehen.
Ja.
Aber ich war mir nicht sicher, ob wir es schaffen. Denn es war oft so, dass Leute mit Visum, mit allem in Ordnung, aus den Zügen rausgeholt wurden noch und wieder nach Hause geschickt wurden.
Also es war spannend, diese Reise dann nach Deutschland.
Sehr.
Wie hast du diese Reise da erlebt?
Also eine große innere Zerrissenheit, weil meine Mutter und meine 3 jüngeren Geschwister noch da waren.
Also nur du und dein Vater?
Ja, wir durften ja nicht alle auf einmal, das hätten die nie genehmigt. Und mein Vater hat meine Mutter instruiert. Sie hat gefragt, was passiert, wenn ihr wegbleibt, wenn ihr nicht zurückkommt und der Geheimdienst kommt. Mhm. Und er hat gesagt, ich kann dir nur einen guten Rat geben, weine. Oh, da muss ich mich nicht anstrengen. Er sagt, Männer werden hilflos, wenn Frauen weinen. Und er sagte, wenn du weinst, werden sie dich in Ruhe lassen. Und so war es. Und wir sind dann ausgereist, erst nach Ungarn und von Ungarn mit dem Wiener Walzer, so hieß der Zug, den es, glaube ich, heute noch gibt, nach Wien. Und ich habe jeden Augenblick damit gerechnet, dass sie noch in Ungarn uns rausholen. Und dann kam der Wiener Grenzschutz rein, die sprachen Deutsch, aber so wienerisch, dass ich sie kaum verstanden habe. Die haben unser Papier angeschaut und sind weitergegangen. Im Zug, in unserem Waggon war niemand mehr. Es war alles leer. Und dann fragte ich nur kurz, sind wir in Österreich, weil der Zug rollte. Und die haben nur ganz gelangweilt gesagt, ja, ja. Und dann haben wir beide wie Kinder geweint.
Das kann ich mir vorstellen. Die Anspannung
fiel. Alles, die ganzen Jahre. Wir standen da und haben geweint. Da haben wir sogar ein Lied gesungen zur Ehre Gottes und haben gebetet. Und gleichzeitig diese Freude und gleichzeitig diese Sorge um meine Mutter, meine Geschwister. Ja. Und auch die Frage, was passiert im Westen? Wie wird es sein?
Dein Vater und du, ihr seid ja nicht in Österreich geblieben. Wie seid ihr nach Deutschland gekommen? Was war mit dem Rest der Familie?
Zunächst einmal waren wir so naiv, dass wir in Wien in die rumänische Botschaft gingen und haben gedacht, wenn wir schon im Westen sind, geben sie uns vielleicht noch ein Visum, damit wir auch offiziell nach Deutschland einreisen können, weil wir Verwandte in Deutschland haben, mhm. für ein paar Tage, das mhm. wäre also. Aber als wir die Botschaft betraten, habe ich diesen furchtbaren Blick gesehen, den der Beamte hatte, als ich ihm gesagt habe, was wir wollen, oder auch mein Vater ihm das gesagt hat, Augenblick bitte. Und dieses Augenblick bitte reichte uns, um sofort die Botschaft zu verlassen. Wir wussten nicht, dass es die Drehscheibe war für Menschenentführungen, die im Westen geblieben sind, die der rumänische Geheimdienst wieder eingefangen hat im Westen mhm. und wieder nach Rumänien geschickt hat ins Gefängnis. Der leibliche Bruder von Ceausescu war der Leiter dieser Dienststelle. Das alles wussten wir nicht. Mhm. Und wir rannten aus der Botschaft raus und die rannten uns nach auf der Straße in Wien und schrien laut, komm zurück, wir wollen das und so weiter. Und wir haben das weitergesucht.
Das war eure Rettung.
Ja, aber das hat Gott uns gesagt. Als ich mhm. diesen Blick gesehen habe und mein Vater auch, ich habe gesagt, lass uns sofort raus. Ja. Wir durften raus, wir konnten raus. Und dann sind wir, liebe Verwandte haben uns bis zur deutschen Grenze gebracht, in Österreich, und wir sind bei Passau im Wald Pilze sammengegangen. Ja, wir haben so getan, als wären wir dort. Und die Grenzpatrouille ist nur 50 Meter an uns vorüber. Sie haben uns nicht gesehen. Wir waren im Busch versteckt. Es war nämlich so, es war der Kalte Krieg. Und wenn die uns aufgegabelt hätten, hätten wir nicht beweisen können, dass wir wirklich Flüchtlinge sind. Wir hätten auch Spione sein können aus dem Osten. Und der Westen hätte uns abgeschoben. Und so sind wir dann auf die deutsche Seite gekommen. Und da stand diese Tafel ganz groß, Bundesrepublik Deutschland. Und ich konnte es nicht fassen.
Und in Deutschland drohte euch jetzt keine Gefahr mehr?
Nein, wir sind in Nürnberg zur Polizei und haben gesagt, wir sind schwarz über die Grenze. Wir möchten politisches Asyl haben. Die schicken uns nach Zirndorf. Da waren wir einige Tage, dann haben die dort entdeckt, dass meine Mutter Deutsche ist. Sie schickten mich ins deutsche Durchgangslager und mein Vater blieb dort. Und dann durfte ich nach nur 10 Tagen, hatte ich einen deutschen Pass, einen Personalausweis. Und es wurde eingeleitet, dass ich meine Staatsangehörigkeit bekomme. Und mein Vater bekam dann die Staatsangehörigkeit, wenn die Familienzusammenführung gelungen ist. Das heißt, nach meiner Mutter.
Und das hat dann aber noch eine Weile gedauert.
Zwei Jahre. Wir haben 2 Jahre lang gekämpft dafür. Mhm. Ich habe Briefe geschrieben an die UNO, an die UNESCO, an das Rote Kreuz, an Hans-Dietrich Genscher, an den Außenminister. Er hat geantwortet, das heißt die Sekretärin, dass sie unsere Angehörigen auf die Liste setzen, wenn er wieder nach Rumänien geht. Mhm. Was ich nicht wusste damals, dass das ein Menschenhandel war. Ja. Und pro Kopf damals meines Wissens 7.500 D-Mark bezahlt wurden von Deutschland für Deutsche, die ausreisen durften. Trotzdem hat es 2 Jahre gedauert und nach 2 Jahren durften wir am 1. Juli 1976 meine Mutter und meine Geschwister in Frankfurt am Main am Flughafen empfangen.
Das waren aber 2 Jahre voller Bangen und Sorge.
Und Beten und Ringen und Angst.
Als du nach Deutschland gekommen bist, einen Pass bekommen hast, da hast du nicht viel Zeit verloren. Du wusstest, Gott hat dir die Wege geöffnet, jetzt Theologie zu studieren und hast auch sofort dieses Studium begonnen. Wie war das plötzlich für dich hier in Deutschland, im gelobten Land?
Also ich war zunächst
Land der Träume.
Ja, ich war zunächst verwirrt, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, dass es so schön ist. In erster Linie die Natur. Ich war von der Natur fasziniert. Ich stellte mir Deutschland als einen Industriestaat vor mit vielen mehrspurigen Autobahnen und Hochhäusern. Und ich habe so viel schöne Natur gesehen. Und Das Zweite war, ich war erstaunt, dass so stark Dialekte in Deutschland sind, von denen ich manche nicht verstand am Anfang, weil so starke Abweichungen da waren. Mhm. Mein Plan war, dass ich zunächst einmal arbeite, um Geld zu verdienen, irgendwo arbeiten, Geld zu verdienen, damit ich studieren kann. Aber dann haben mir meine Freunde aus der Gemeinde, aus der Adventgemeinde, eine neue Vokabel beigebracht, die ich in keinem Wörterbuch vorher gesehen habe. Das war das Wort BAföG. Oh. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und sie haben gesagt, du musst nicht jahrelang warten. Du kannst gleich zur Marienhöhe. Ich konnte es nicht glauben.
Dort war das theologische Seminar.
Da war in Darmstadt das theologische Seminar. Und ich bin dann tatsächlich an einem Erntedanksonntag, war das im Oktober, Anfang Oktober, auf die Marienhöhe. Und als ich dort ankam, dachte ich zunächst, ich bin im Himmel, weil ich noch nie eine adventistische Schule gesehen habe. Und es war so schön gelegen. Ich dachte, es zerspringt mein Herz vor Freude. Und der Schulleiter Bruder Heinz Henning hat mich sehr freundlich empfangen. Zwischenzeitlich waren meine Diplome herausgeschmuggelt worden durch Freunde, die aus Deutschland in Rumänien waren. Ich konnte meine Papiere vorlegen und er hat gesagt, du kannst sofort anfangen.
Durch die Adventgemeinde hattest du ja Kontakte überall. Ja. Das heißt, da gab es ein Netzwerk, wo du dich überall hinwenden konntest und wo man zusammengehalten hat.
Ja, wir haben vor allen Dingen einen sehr lieben Bekannten und Freund gehabt. 3 Jahre vorher hat Gott das so gefügt, dass er, damals war er noch gar kein Adventist, mit seiner zukünftigen Frau und einer Adventistin zusammen durch unsere Heimatstadt fuhr. Und es gab damals eine große Überschwemmung in Rumänien. Und die Straßen, sie wollten weiter in die Moldau fahren, die Straßen waren weggespült. Mhm. Und sie hielten an einem Zebrastreifen und sprachen jemanden an, ob er eine deutsche Familie kennt in dieser Stadt. Und er war ausgerechnet ein Glaubensbruder aus unserer Gemeinde.
Derjenige, der angesprochen wurde.
Mhm. Und er konnte nicht Deutsch, hat aber trotzdem so viel verstanden und hat sie zu uns gebracht. Und durch diesen Kontakt, sie waren ein paar Tage bei uns, hat sich herausgestellt, dass die zwei Schwestern Adventisten sind. Das war eine große Überraschung. Und er, der junge Mann, war angetan von der Familienandacht, von den Gesprächen. Und ein Jahr später war er auch getauft.
Wunderbar.
In Deutschland. In Heilbronn. Und bei ihm war ich zunächst ein paar Wochen, bevor ich dann zu Marienhöhe ging. Er hat mir sehr geholfen. Es war der Walter Schlund aus der Gemeinde Backnang. Ja, und ich habe überhaupt so viel Hilfe, so viel Liebe von Geschwistern aus den verschiedenen Gemeinden erlebt. Am Sabbatmorgen im Gottesdienst gibt mir jemand die Hand und ich spüre, da ist was dazwischen, das war ein 10-Mark-Schein, was solche Sachen. Ja. Also das hat mich sehr berührt.
Für dich war gesorgt hier. Du bist zur Familie Gottes gekommen.
Ja.
Ja. Ja. Jetzt war dein Studium auch nicht gerade einfach. Was hast du da erlebt?
Das war die größte Enttäuschung zunächst.
Oh.
Ich habe, als ich mein Theologiestudium aufgenommen habe, nachts, 2 Wochen lang nachts nur geweint.
Warum das?
Weil ich aus einer völlig anderen Welt kam. Dort gab es nur 2 Möglichkeiten. Entweder man war gläubig oder man war offiziell nicht gläubig und man war dem Staat gehörig. Mhm. Also schwarz oder weiß. Als ich die ersten theologischen Werke in die Hand bekommen habe, protestantische Theologie, und gelesen habe, diese Bibelkritik, wie die Bibel zerlegt wird, war ich empört. Ich konnte es nicht verstehen. Ich sagte, wieso nennen die sich Theologen und gläubig, wenn sie das alles in Frage stellen? Und ich war so in einer so großen inneren Erschütterung, nicht im Zweifel. Ich war nur entsetzt dass der freie Westen seine Freiheit dazu missbraucht, diesen kostbaren Glauben, den wir haben dürfen, zu zerreden. Mhm. Und ich empfand, dass der Ansatz der sogenannten modernen Theologie gefährlicher war als der Marxismus. Mhm. Und das war meine Krise. Und ich habe, diese Tränen waren nicht umsonst, Gott hat mich durchgeführt und mich vorbereitet auf meine Arbeit und auf diese Art zu denken.
Du kanntest diese Grauschattierungen dann alle.
Ja.
Mhm. Ja. Du hattest auch mit Krankheiten zu kämpfen in dieser Studienzeit?
Ja. In meinem dritten Studienjahr bekam ich eine sehr schwere Leberentzündung, Hepatitis B. Ich hatte schon als Kind Hepatitis A, aber das hatte einen so schweren Verlauf. Ich war im Krankenhaus wochenlang. Um mich herum starben mehrere Menschen auf dieser Isolierstation. Und ich wurde ganz lethargisch, hatte keine Schmerzen. Ich wollte nur noch in Ruhe gelassen werden und schlafen. Das waren die typischen Symptome. Und nach 6 Wochen, sie haben auch eine Laparoskopie gemacht, eine Blindpunktion, haben sie festgestellt, dass meine Leber sehr angegriffen ist und ich wahrscheinlich später eine Zirrhose haben werde. Und sie haben mich mit dieser hoffnungslosen Aussicht entlassen, ohne irgendwelche Perspektiven. Und mir ging es auch schlecht. Ich habe mich zwar ein bisschen erholt, aber meine Leberwerte waren immer noch weit oben. Und so habe ich dann trotzdem mit Gottes Hilfe das dritte Jahr abgeschlossen, das vierte Jahr auch, habe meine Arbeit begonnen. Es war furchtbar schwer. Jeden Mittag so um 14 Uhr hätte ich mich auf die Straße legen können und auch auf den Steinen einschlafen können. So müde war ich. Meine Aufgabe war aber, mit Menschen zu reden, sich zu motivieren, ja, sie zu unterweisen. Und ich empfand es als sehr, sehr schwierig. Und dann begegnete ich einem lieben adventistischen Heilpraktiker, der ganz freundlich und höflich mir gesagt hat, er sagte, du bist ja ein junger Prediger und du kennst auch die Gesundheitsprinzipien, die Gott uns gezeigt hat. Stell dir vor, du würdest mal für 3 Monate kein Fleisch essen. Ich sagte, warum? Und er sagte, versuch's mal. Immerhin war ich schon seit fast 3 Jahren mit diesen hohen Leberwerten. Mhm. Und ich sagte, das mache ich. Ist überhaupt kein Problem. Ich habe nicht viel gegessen davon, aber immer wieder mal. Und zu Ehre Gottes kann ich sagen, nach 3 Monaten waren meine Leberwerte völlig normal. Wunderbar. Ich habe keine Zirrhose bekommen. Mhm. Ich gelte als gesund. Zur Ehre Gottes. Und da, durch diese harte Erfahrung, habe ich die Gesundheitsprinzipien der Bibel und das, was Gott uns gezeigt hat, schätzen gelernt.
Mhm. Mit all diesen harten Erfahrungen, was du im Laufe deines Lebens gemacht hast, kam dir jemals der Gedanke, dass Gott dir zu viel zumutet? Warum läuft im Leben eines Christen nicht alles glatt? Man hat doch einen mächtigen Vater im Himmel. Wie bist du mit diesen Fragen umgegangen?
Das passierte nicht nur einmal, sondern wiederholt durch verschiedene Herausforderungen. Und die Antwort, die ich durch die Jahre, die mir klar geworden ist durch die Jahre, dass Gott möchte, dass wir von ihm abhängig bleiben. Mhm. Das heißt, wenn alles so funktionieren würde, wie wir es uns vorstellen, würden wir dem Fehler verfallen, dass wir alles im Griff haben und alles kontrollieren können. Und ich musste erfahren, es passiert nicht das, was ich denke und was ich erwarte. Oft bekehren sich nicht die Menschen, die ich schon im Taufwasser gesehen habe, sondern manchmal ganz andere. Und Gott überrascht einen immer wieder. Aber das Wichtigste ist diese persönliche, tägliche Abhängigkeit von ihm.
Und in jeder Not hat Gott auch irgendwo was Positives, das einem lehrt und weiterbringt.
Ist es so, ist so? Es. Ja. So ist es.
Man sagt dir nach, dass du in deinem Prediger- und Seelsorgerdienst oft bis an den Rand deiner Kräfte gearbeitet hast und dass eine große Liebe zu Menschen deinen Dienst prägte. Apropos Liebe. Wie siehst du die Aussage Jesu in Matthäus 5,44? Da heißt es, ich sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Verlangt Jesus da zu viel von uns? Feindesliebe.
Ja, er verlangt von uns etwas, was uns Menschen unmöglich ist, was aber gilt. Und es ist sehr interessant, wenn Vertreter anderer Weltreligionen mit dieser Aussage der Bergpredigt konfrontiert werden, sind die geradezu schockiert. Oder sie halten das für einen Wunsch, etwas, was man nicht, eine Utopie, etwas, was man nicht erfüllen kann. Ich selbst habe erfahren, ich hatte die Einbildung, dass ich Menschen leicht vergeben kann. Und es funktionierte auch meistens. Ich empfand, ich bin nicht nachtragend und so. Bis zu dem Punkt, als der Feind auch meine Achillesferse ausfindig gemacht hat und mich durch andere so sehr verletzt hat, dass ich wusste, ich kann nicht vergeben. Und genau diese Erfahrung brauchen wir. Denn ich musste unter Tränen Gott bekennen, dass ich nicht vergeben kann.
Vergeben den Verfolgen damals in Rumänien? Oder war das
auch, oder auch Menschen, die mich verletzen. Also es ist ja Feindesliebe, Feind hat verschiedene Facetten. Das, was in Rumänien passiert ist, konnte ich eher einordnen, weil das Vertreter eines Systems waren, die auch aus einer Überzeugung, zumindest die meisten aus einer Überzeugung heraus handelten und sie mir eher leid getan haben nachher, als ich meinen Weg gefunden habe. Aber Menschen, die es besser wissen, wenn sie dann verletzen, und ich habe dann Gott gesagt, ich bitte um diese Vergebung für diese Menschen, die ich nicht habe. Und das war mein Schlüsselerlebnis. Er gibt sie.
Er gibt sie. Er verlangt nichts von uns, was wir nicht machen können mit seiner Kraft.
Ja. Aber er möchte, dass wir wissen, dass wir es nicht können.
Ja. In deiner Zeit als Prediger in der Adventgemeinde, gab es da irgendwelche besonderen, prägenden Erlebnisse?
Ich könnte jetzt stundenlang darüber sprechen. Ich bin immer wieder sehr beeindruckt von der Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht vollkommen. Besteht aus Menschen, die nicht vollkommen sind. Aber Gott wirkt mächtig durch die Gemeinde. Und ich greife nur ein Beispiel jetzt heraus. Im Jahr 1992, kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, bekam ich einen Anruf aus Bern von der Euro-Afrika-Division damals, ob ich bereit wäre, zwei Evangelisationsreihen in Mittelasien durchzuführen. Ich war begeistert und erschrocken zugleich. Das Land, wohin ich kommen sollte, kannte ich gar nicht. Ich musste erst mal auf der Weltkarte schauen, wo das genau ist.
Welches Land war das? Kirgisistan.
Und dann fing ich an, darüber zu lesen. Und je mehr ich gelesen habe, umso kleiner fühlte ich mich.
Warum?
Ja, weil das eine überwiegend islamische Kultur ist. Mit dem Islam hatte ich bis dahin sehr wenig zu tun. Und ein Vielvölkerstaat. Und was ich dann festgestellt habe, als ich dort also erstmal nach Moskau geflogen bin und von Moskau nach Bischkek, in die Hauptstadt von Kirgisistan, was ich festgestellt habe, war diese Vielfalt, etwa 70 Nationen, die zusammenleben, davon viele asiatische Völker, bei denen ich keinen blassen Schimmer hatte, wie sie denken und wie sie funktionieren. Und dann erlebte ich Dinge, die unfassbar waren. Ich stand in einem Kulturhaus, in einem Kulturpalast, wie sie das früher nannten. Der Kommunismus war zu Ende. Dort, wo man 70 Jahre lang Stalin und Lenin verehrt hat und Gott gelästert hat, durfte ich Vorträge halten.
Im Kulturpalast?
In diesem Kulturpalast. 300 Leute waren anwesend, davon 20 Adventisten. Die anderen alles, die nur wissen wollten, was es mit dem Glauben auf sich hat. So etwas habe ich noch nie erlebt, diesen Hunger, diese Offenheit. In der ersten Reihe saß ein Imam mit seinen 12 Jüngern. Und er hat mich nach ein paar Abenden, ich habe am ersten Abend, am zweiten Abend über das Thema Schöpfung gesprochen. Mhm. Und nach ein paar Abenden hat er gesagt zu mir, vielleicht sollte ich vorausschicken, es war eine sehr schwere Zeit. Der Kommunismus war zu Ende, die Stämme kämpften um die Macht. Das Land war offiziell eigenständig, aber die Machtverhältnisse waren nicht geklärt. Die kämpften gegeneinander. Ich durfte auf der Straße nicht ohne meine Glaubensgeschwister draußen sein, weil sie Angst hatten, dass ich einfach umgebracht werde. Und dann wäre auch nichts passiert. Es war katastrophal. Und dieser Imam, ein alter Mann, der nicht mal Russisch konnte, hat durch seine Enkelin mir mitgeteilt, er will mit mir reden. Aber nur 20 Minuten. Ich habe gesagt, in Ordnung. Er wusste genau, in welchem Hotel ich war. Also ich war überwacht sozusagen. Und dann kommt er zu mir ins Hotel und ganz von oben herab und stellt mir Fragen. Wie hießen die zwei Menschen, die Gott geschaffen hat? Der hat mir Fragen zur Arche gestellt, zu Arche Noah und zu verschiedenen Dingen im Alten Testament, wo es Parallelen gibt im Koran und in der Bibel. Und ich habe ihm Antworten gegeben, die haben ihm gefallen. Und dann hat er gefragt, wie viele Leute waren in der Arche? Ich sagte, 8. Nein, das stimmt nicht, das waren 80. Dann war ich entschlossen, darüber mit ihm nicht zu streiten, sondern einfach das zu lassen. Ja. 2,5 Stunden hat er mit mir geredet. Nach 2,5 Stunden sagt er mir, Sie haben die richtige Religion.
Der Imam.
Der Imam. Und er sagt, aber gehen Sie zu diesem orthodoxen Pfarrer und sagen Sie ihm, er soll verschwinden mit seinen Götzen, also mit den Bildern, nicht durchschneiden wir ihm die Kehle. Dann habe ich nur gesagt, Sie entschuldigen bitte, aber ich bin ein Gast hier. Ja. Ich habe hier nichts zu sagen. Das hat er akzeptiert. Und dann hat er seiner Enkelin, die übrigens die Chefin von Bazar war in dieser Stadt, den Auftrag gegeben, die Plakate von unserem Vortrag überall hinzuhängen, damit noch mehr Leute zu uns kommen.
Unglaublich.
Ich könnte so viel erzählen über Kirgisistan und über, wir haben auch ein schweres Erdbeben dort erlebt. Ich dachte, das wäre alles zu Ende. Es war ein sehr schweres Erdbeben. 9 Kilometer Straße sind verschwunden. Etwa 400 Kilometer von uns entfernt im Epizentrum. Und an dem zweiten Ort, wo ich war, da hingen noch Stücke von der Decke, die noch nicht runtergekommen sind nach dem Erdbeben. Und ich sagte dem Direktor dieses Hauses, seien Sie so gut, ich stehe auf der Bühne an der Stelle, wo die eine Sache hängt. Und wenn es viele Nachbeben gibt, ja, wir machen es. Aber die haben nichts gemacht. Die waren fast immer betrunken. Ja, und es war abenteuerlich.
Es war abenteuerlich.
Aber es sind sehr viele Menschen zum Glauben gekommen. Und dort, wo der Kommunismus verherrlicht war und in dem Land, im Prinzip in diesem System, wo meine Mutter so viel gelitten hat, durfte ich das Evangelium verkündigen.
Das war eine tolle Sache.
Ja.
Großes Erlebnis.
Ja.
Ja. Nur wenige Jahre später wurdest du in eine leitende Position berufen. Du warst 22 Jahre lang Vorsteher der Baden-Württembergischen Vereinigung der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten. Und du hast so einiges ins Leben gerufen, das die Gemeinde bis heute prägt. Der Youth and Mission Kongress ist nur ein Beispiel von vielen. Ich kenne dich nur als unerschütterlichen Streiter Gottes. Gegenwind, selbst in Orkanstärke und Schwierigkeiten konnten dich nicht abhalten, alles für die Verkündigung des Evangeliums zu tun. Wo hast du die Kraft für all das hergenommen?
All das habe ich nicht allein bewerkstelligt. Schon so gesehen, ich hatte ein sehr gutes Team und da herrschte immer Einigkeit unter uns. Und ich achtete immer darauf, was Gott tut, was sein Wille ist. Mhm. Das mit dem Youth Mission Kongress entstand aus der Jugend selbst. Und uns ging es darum, das zu fördern oder die Bewegung, adventistische Schulen zu gründen oder Gemeinden zu gründen. Also es war meine Aufgabe und unsere Aufgabe als Leitungsteam zu achten, wo gibt Gott Zeichen, wo sollen wir etwas tun, wo öffnet er Türen. Aber auf die Frage, woher mir die Kraft kam, ich war oft am Ende. Ich war wirklich oft am Ende. Und es gab interne Probleme und externe Probleme. Aber ich habe gelernt, jeden Tag neu mit Gott anzufangen. Und ich habe mir auch angewöhnt, über die Jahre jeden Morgen, bevor der Tag begann, draußen in der Natur eine Zeit des Gebetes zu haben bei jedem Wetter. Und dort alle meine Ängste loszuwerden und meine Freuden auszusprechen und meine Bitten und auch meine Fragen loszuwerden. Und Gott hat mich nicht enttäuscht.
Ich denke, das war ein ganz wichtiger Bestandteil von deinem Tag.
Ja.
Ohne das hättest du das alles nicht bewältigt.
Das ist ganz sicher. Ja. Das ist ganz sicher.
Jetzt bist du im Ruhestand. Nach so einem aktiven Leben kann man da einfach so die Füße hochlegen und Ruhe geben?
Meine Innenministerin, meine Frau, die ist heute noch der Meinung, dass ich zu viel tue. Ich bin nicht der Meinung, aber ich verstehe sie, denn sie war sehr viel allein.
Ja.
Und es ist schön, wenn wir zusammen sein können. Und auch heute muss ich sehr oft Nein sagen, weil ich könnte meinen Kalender füllen wie früher. Aber ich habe mir so ein Maß von Gott geben lassen, was ich tun kann und darf und was nicht, ich nicht machen sollte. Und ich versuche, in diesem Rahmen zu bleiben. Also das wäre für mich die größte Strafe, einfach jetzt auszuschalten, Urlaub von Gott und von der Gemeinde und so. Das geht gar nicht.
Das geht nicht.
Das geht gar nicht.
Was das Herz voll ist, das geht der Mund ja über.
Richtig.
Das musst du loswerden.
Ja.
Das ist schön. Ich freue mich sehr. Jetzt ist manchen Menschen ins Gesicht geschrieben, welch hartes Leben sie haben. Und bei dir nicht. Dein Gesicht strahlt so viel Ruhe und Frieden aus. Wie kommt das?
Es ist mir zunächst gar nicht bewusst, dass es das ausstrahlt. Aber ich kann es nur so erklären, ich fühle mich unwahrscheinlich privilegiert im Leben, wenn ich daran denke, was für gläubige Großeltern ich hatte, wie viel Liebe ich in den Gemeinden auch als Kind erlebt habe, was für eine Rolle meine Eltern gespielt haben, an wie vielen Stellen Gott an mir gewirkt hat. Für mich spielt Musik eine sehr wichtige Rolle und die Lieder, die ich als Kind gelernt habe und die Chorlieder, die ich in der Gemeinde gehört habe, die haben mich eingeholt in der Teenagerzeit, als ich von Gott weg war. Ja, aber diese Dankbarkeit Gott gegenüber ist meine Antwort. Ich möchte nicht andere Entscheidungen getroffen haben. An manchen Stellen wünschte ich, ich wäre gleich den geraden Weg gegangen. Gott ist auch mit mir Umwege gegangen. Ich wünschte, ich hätte an manchen Stellen auch keinen Zweifeln Raum gegeben oder Entmutigungen. Aber insgesamt bin ich zutiefst dankbar für mein Leben, für meine Gesundheit, für die Gemeinde und für den Sinn, den Gott uns schenkt, dass wir eine Zukunft haben, dass unser Leben nicht nach ein paar Jahrzehnten endet, dass er alles gut machen wird. Das gibt mir Freude und erfüllt mich fast immer mit Dankbarkeit.
Das ist wunderbar. Ich muss gerade eben an Psalm 23 denken, wo es dann heißt, nur Güte und Barmherzigkeit folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Du hast immer deinen Fokus auf die Güte und Barmherzigkeit Gottes gelegt. Und die konnte man auch überall sehen, auch in den schwierigsten Zeiten. Wunderbar. Lieber Erhard, was ich heute von dir gehört habe, das ist ein Zeugnis von Gottes Beistand, Kraft und Führung. Vielen Dank, dass du uns an deinen Lebenserfahrungen hast teilhaben lassen. Für mich ist das immer eine Ermutigung. Liebe Zuschauer, es gibt einen lebendigen Gott, der uns nie alleine lässt, wenn wir ihn in unser Leben einladen. Denn in Jesaja 41, Vers 10 steht, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das war die Erfahrung von Erhard. Auch wir können Gottes Beistand erfahren und haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, wir vergessen den Weg, den der Herr uns geführt und was er uns in der Vergangenheit gelehrt hat. Liebe Zuschauer, wir wünschen Ihnen Gottes Segen. Schön, dass Sie dabei waren. Auf Wiedersehen. Und auch dir, Erhard, danke, dass du uns hast an diesen Geschichten teilhaben lassen.
Sehr gerne.